Er sah ein, dass er mit seinem Begleiter, der immer schwächer wurde und zu stolpern begann, unmöglich noch weiterkommen konnte. Außerdem wusste er nicht wohin, nur weg, weg vom Kapitolsplatz. Und Halt machen konnte er auch nirgends. Die Menge hatte sich zweimal auf dem Mézé-Boulevard wieder gesammelt und versucht, eine Front gegen die Polizei zu bilden. Doch hinter den Polizisten kamen die gepanzerten Militärfahrzeuge und trieben die Leute vorwärts, immer weiter auf die Altstadt zu. Die Schwarzjacken hatten nicht geschossen, obwohl in anderen Straßen Gewehrfeuer zu hören war. Das Rattern der Helikopter kreiste langsam über den Straßen. Ihnen konnte niemand entkommen. Sein Begleiter atmete stoßweise, rang hilflos nach Luft, während sie sich dahin schleppten. Scheweck hatte ihn mehrere Blocks weit halb getragen, und nun waren sie weit hinter der Hauptmasse der Flüchtenden zurückgeblieben. Es hatte keinen Sinn, sie noch einholen zu wollen. »Hier, setz dich«, sagte er zu dem Mann und half ihm, sich auf die oberste Stufe der Kellertreppe eines Lagerhauses niederzulassen, auf dessen verbarrikadierte Fenster in riesigen Buchstaben das Wort »Streik« geschrieben war. Er stieg die Treppe hinunter und versuchte, die Kellertür zu öffnen. Sie war verschlossen. Alle Türen waren verschlossen. Eigentum war Privatsache. Er nahm einen Pflasterstein, der von der Ecke einer Stufe abgebrochen war, und zerschlug damit das Vorhängeschloss der Tür. Weder verstohlen noch mit böser Absicht, sondern mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der seine eigene Haustür aufschließt. Er spähte hinein. Der Kellerraum enthielt zahllose Kisten, aber keinen einzigen Menschen. Er half seinem Begleiter die Treppe hinunter, schloss die Tür hinter ihnen und sagte, »Setz dich hierher und leg dich hin, wenn du willst. Ich sehe nach, ob es hier Wasser gibt.« Der Raum, offensichtlich ein Lagerraum für Chemikalien, enthielt eine Reihe von Waschwannen sowie ein Schlauchleitungssystem für Brände. Als Scheweck zurückkam, war sein Begleiter bewusstlos. Er nutzte die Gelegenheit, um die Hand des Mannes mit ein wenig Wasser aus dem Schlauch zu waschen und sich die Wunde anzusehen. Sie war schlimmer, als er gedacht hatte. Offenbar war sie von mehr als einer Kugel verursacht worden. Zwei Finger waren abgerissen, Handfläche und Handgelenk zerschmettert. Aus dem Fleisch ragten die Knochensplitter wie Zahnstocher hervor. Der Mann hatte neben Scheweck und Maeda gestanden, als die Hubschrauber zu schießen begannen, und war, als er getroffen wurde, gegen Scheweck gesunken, an dem er sich festzuhalten suchte. Scheweck hatte während der ganzen Flucht durch das Direktorat einen Arm eng um ihn gelegt. Zu zweit konnten sie sich in dem ersten wilden Gedränge besser auf den Beinen halten als einer allein. Er tat, was er konnte, band den Arm ab, um die Blutung zu stillen, und versuchte, die zerschmetterte Hand zu verbinden oder zumindest zu bedecken. Dann flößte er dem Mann ein wenig Wasser ein. Seinen Namen kannte er nicht. Nach seiner weißen Armbinde zu urteilen, war er Mitglied der Sozialistischen Arbeitergewerkschaft. Er schien ungefähr in Schewecks Alter zu sein, 40, vielleicht auch etwas älter. In den Fabriken von Südwest hatte Scheweck manchen Unfall gesehen, bei dem Männer schwerer verwundet wurden als dieser, und er hatte gelernt, dass Menschen an schweren Wunden und starken Schmerzen unglaublich viel ertragen und überstehen konnten. Dort aber waren die Verletzten versorgt worden. Dort hatte es einen Chirurgen gegeben, der amputieren konnte, Plasma, um den Blutverlust auszugleichen, ein Bett, in das sie gelegt wurden. Er setzte sich neben den Mann, der aufgrund des Schocks nur halb bei Bewusstsein war, und betrachtete die hoch aufgestapelten Kisten, die langen dunklen Gänge dazwischen, das weißliche Tageslicht, das durch die verbarrikadierten Fensterschlitze entlang der Vorderwand hineindrang. Die weißen Salpeterstreifen an der Decke, die Spuren der Arbeiterstiefel und Transportkarrenräder auf dem staubigen Betonboden. Vor einer Stunde noch Hunderttausende von Menschen singend unter freiem Himmel, jetzt zwei Männer in einem Kellerversteck. »Ihr seid verachtenswert«, sagte Scheweck auf Pravik zu seinem Begleiter. »Ihr könnt eure Türen nicht offen lassen. Ihr werdet niemals frei sein.« Sanft legte er dem Mann die Hand auf die Stirn. Sie war eiskalt und schweißbedeckt. Er lockerte die Aderpresse für kurze Zeit, dann stand er auf, ging durch den schummrigen Kellerraum zur Tür und stieg die Treppe zur Straße hinauf. Die Kolonne der Panzerwagen war vorbeigefahren. Ein paar Nachzügler der Demonstration zogen vorüber, hastig, mit gesenktem Kopf, durch das feindliche Territorium. Scheweck versuchte, zwei von ihnen anzuhalten, endlich blieb ein dritter stehen. »Ich brauche einen Arzt, hier ist ein Verletzter. Können Sie uns einen Arzt schicken?« »Holen Sie den Mann da lieber raus. Helfen Sie mir tragen.« Der Mann lief weiter. »Sie kommen hier durch«, rief er über die Schulter zurück. »Machen Sie, dass Sie hier wegkommen.« jetzt kam niemand mehr, und gleich darauf entdeckte Scheweck weiter unten auf der Straße eine Reihe von Schwarzjacken. Er kehrte in den Keller zurück, schloss die Tür und setzte sich wieder neben den Verwundeten auf den staubigen Betonboden. »Verdammt«, sagte er. Nach einer Weile zog er das kleine Notizbuch aus seiner Hemdtasche und begann darin zu lesen. Als er am Nachmittag noch einmal vorsichtig hinausspähte, sah er einen Panzerwagen, der auf der anderen Straßenseite postiert war, während zwei weitere die Straßenkreuzung versperrten. Das erklärte also die Rufe, die er vorher gehört hatte, wahrscheinlich Soldaten, die einander Befehle erteilten. Atro hatte ihm einmal erklärt, wie so etwas funktionierte, dass die Unteroffiziere den Soldaten Befehle erteilen konnten, dass die Leutnants den Soldaten und den Unteroffizieren Befehle erteilen konnten, dass die Hauptleute und so weiter und so fort bis zum General, der allen anderen befehlen konnte und von niemandem Befehle entgegennehmen musste, nur von seinem Oberbefehlshaber. Scheweck hatte mit Abscheu und Unglauben zugehört. »Das nennt ihr Organisation?« hatte er gefragt. »Das nennt ihr sogar Disziplin? Das ist keins von beiden. Es ist ein Zwangsmechanismus von außergewöhnlicher Unzulänglichkeit.« Eine Art Dampfmaschine aus dem 7. Jahrtausend. Mit einer so starren, zerbrechlichen Struktur, wie kann man da etwas erreichen, worum es sich zu kämpfen lohnt? Damit hatte er Atro jedoch Gelegenheit gegeben, sich über den Wert des Krieges als Erzeuger von Mut und Männlichkeit und Ausmerzer der Schwachen und Unfähigen auszulassen. Doch genau diese Argumentationsweise zwang ihn auch, Scheweck gegenüber die Effektivität der von unten her organisierten, selbstdisziplinierten Guerillatruppen zuzugeben. Aber das klappt nur, wenn die Leute glauben, für etwas zu kämpfen, das ihnen gehört, wissen Sie, für ihr Heim, ihre Familie oder irgend so etwas, hatte der alte Mann gesagt. Scheweck hatte das Gespräch damals abgebrochen. Jetzt, in dem dunkler werdenden Kellerraum, zwischen den Kisten mit ungekennzeichneten Chemikalien, setzte er es fort. In Gedanken erklärte er Atro, dass er jetzt verstehe, warum das Militär auf diese Weise organisiert war. Diese Form der Organisation sei tatsächlich notwendig. Eine rationale Form der Organisation würde den angestrebten Zweck nicht erfüllen. Er habe vorher einfach nicht begriffen, dass dieser Zweck darin bestehe, Männer in die Lage zu versetzen, mit Maschinengewehren unbewaffnete Männer und Frauen kurzerhand und in großer Zahl zu erschießen, wenn es ihnen befohlen wurde. Nur könnte er noch immer nicht begreifen, was Mut, Männlichkeit oder Stärke damit zu tun hätten. Gelegentlich, während es immer dunkler wurde, sprach er auch mit seinem Begleiter. Der Mann lag jetzt mit offenen Augen da und stöhnte zuweilen auf eine Art und Weise, die Scheweck tief berührte, ein kindliches, geduldiges Stöhnen. Er hatte sich die ganze Zeit, als sie sich mitten in der Panik der Menge befanden, die in das Direktorat hinein und dann weiterhin durchdrängte und rannte und dann in Richtung Altstadt floh, tapfer bemüht, nicht zusammenzubrechen, weiter und immer weiter zu gehen. Er hatte die verletzte Hand unter dem Mantel an seine Brust gepresst und nach Kräften versucht, Scheweck nicht aufzuhalten. Als er zum zweiten Mal stöhnte, nahm Scheweck seine unverletzte Hand und flüsterte, »Nicht, Bruder, nicht, sei still, Bruder.« Nur weil er es nicht ertragen konnte, mit anzuhören, wie der Mann litt und nicht in der Lage war, ihm zu helfen. Der Verwundete dachte wahrscheinlich, er solle still sein, damit sein Stöhnen sie nicht der Polizei verrate, denn er nickte schwach und presste die Lippen fest aufeinander. Drei Nächte lang hielten sie durch. Während der ganzen Zeit wurde überall im Lagerhausviertel sporadisch gekämpft und die Militärblockade an der Kreuzung des Mersey-Boulevard blieb bestehen. Da die Kämpfe jedoch nie in die Nähe kamen und die Panzerwagen schwer bemannt waren, hatten die Männer in ihrem Kellerversteck keine Möglichkeit, das Haus zu verlassen, ohne sich zu ergeben. Einmal, als sein Begleiter wach war, fragte Scheweck, »Wenn wir nun freiwillig zur Polizei hinausgingen, was würden sie mit uns machen?« Der Mann flüsterte lächelnd, »Uns erschießen.« Da sie stundenlang vereinzeltes Gewehrfeuer sowie hier und da eine stärkere Explosion und das Rattern der Helikopter hörten, schien seine Meinung wohl begründet. Der Grund für sein Lächeln allerdings war weniger klar. In jener Nacht, als sie nebeneinander auf der Matratze lagen, die Scheweck aus dem Stroh der Packkisten gemacht hatte, starb der Mann an Blutverlust. Als Scheweck erwachte, war bei dem Toten schon die Leichenstarre eingetreten. Scheweck richtete sich auf. Er lauschte in die Stille dieses großen, dunklen Kellerraums hinein und in die Stille draußen auf der Straße und überall in der ganzen Stadt. Die Stille des Todes.